Ich wusste nicht, wer oder was ich war, wer ich sein wollte und sollte. Bisher hatte mir niemand Hilfreiches dazu eingeflüstert. Nicht meine Eltern, nicht meine Umgebung, schon gar nicht mein Land. Und das schreibt Husch Justen über ihre junge Ich-Erzählerin Elise in dem Roman Redliche Lüge. Und weiter heißt es da, ich sehnte mich nach einem Ort, heute weiß ich nach einer Heimat in mir selbst. Elise ist Literaturstudentin und jobbt einen Sommer lang in Frankreich im Haushalt von Margot und Philipp, die in ihrem geräumigen, luxuriösen Haus rauschende Feste und Dinnerpartys geben. Dieser Sommer wird Elises Blick auf die Welt nachhaltig verändern. Die Autorin Husch Justen ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Elise weiß nicht, wer oder was sie ist und wer sie sein wollte und sollte. Wie meint sie das?
Naja, sie tanzt so ein bisschen zwischen den Welten. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, genauer gesagt natürlich in Köln. Und sie hat einen deutschen Vater und eine französische Mutter, die aber die Heimat Frankreich weitgehend aufgegeben hat. Also Elise hat so ein märchenhaftes Bild von Frankreich. Und deswegen geht sie als Studentin auch tatsächlich dorthin und ist aber immer zerrissen und wird auch immer zerrissener zwischen diesen beiden Identitäten, der deutschen und der französischen.
Werfen wir jetzt zunächst, bevor wir gleich noch mal ausführlicher auf Elise zu sprechen kommen, einen Blick auf die wichtigsten Protagonisten in ihrem Roman. Da ist Elise, die Ich-Erzählerin, da sind Margot und Philipp, ihre Gasteltern, da ist eine Nachbarin, Gabrielle, mit der sich Elise anfreundet, und da ist Doron. Margot und Philipp, fangen wir mit den beiden an. Wer ist denn das?
Das ist das Ehepaar, das in der Normandie ein sehr spektakuläres Haus bewohnt, immer im Sommer, und dort rauschende Feste gibt und Partys und mindestens zweimal pro Woche sehr, sehr viele Gäste bewirtet. Die beiden haben Elise engagiert, damit sie ihnen hilft bei all diesem Aufwand. Margot ist Schriftstellerin und 56 Jahre alt und Philippe ist ihr Ehemann. Ich glaube, 62 ist er genau. Er ist Vermögensverwalter. So. Und die beiden haben einen großen Bekannten- und Freundeskreis und sind ein sehr illustres und sehr harmonisches Paar. So stellt sich das für Elise anfangs dar.
Und da sind, Sie deuteten es bereits an, die Dinnerpartys. Das ist jetzt quasi das Bühnenbild Ihres Romans. Welche Rolle spielen denn diese Feste und Partys?
Naja, also diese Partys sind ja und Essen sind ja wie Kammerspiele, in denen die Gäste ihre Rolle einnehmen und bis zum Dessert durchspielen. Und während man da so sitzt und erzählt, versichert man sich gegenseitig der Stimmigkeit der Narrative, die man für sich so gefunden hat. Man schlüpft in Rollen. Mal sind es verfügbare, mal nicht verfügbare. Also mal sucht man sie sich aus, mal werden sie einem zugewiesen. Das geht uns ja allen so. Es geht ja gar nicht anders, als dass wir uns in Rollen bewegen. Und Elise wird nach einer Weile als Beobachterin aber immer klarer, wie immens bedeutsam, also wie bedeutsam das ist, dass diese Leute diese Rollen spielen, dass es wirklich Rollen sind und nicht wirklich diese Menschen. Und sie guckt immer weiter hinter die Kulissen dann.
Und während wir das lesen, werden wir auch auf so manch falsche Fährte gelockt und werden immer mehr verunsichert auf eine spannende Art und Weise. Aber machen wir zunächst mal beim Personal weiter. Die Nachbarin Gabrielle, welche Rolle spielt sie in dem Buch?
Gabrielle ist ein ganz wichtiger Ankerpunkt für Elise, mit der sie sich schließlich nach einer Weile des Annäherns jeden Tag zu einem Spaziergang trifft und auch merkt, dass etwas gar nicht in Ordnung ist mit dieser Gabrielle, die aber sehr liebevoll und sehr freundschaftlich, sehr tief ist. Ja, nach einer Weile offenbart sie dann eben Elise, dass sie nicht mehr lange zu leben hat und diese kostbare Zeit ausgerechnet auch mit Elise verbringt. Das ist eine ganz immense Rolle, die ein Gegengewicht bildet zu den vielen oberflächlichen Begegnungen, mit denen Elise sich sonst in der Domaine de Tourgeville, also dem Ort ihrer Tätigkeit, so umgibt.
Auf Doron müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Er ist, was man so sagt, ein 68er, oder?
Naja, klar, er ist eine Galionsfigur der 68er. Und da das Buch ja von Lüge und Betrug handelt, habe ich mir auch einen kleinen Betrug am Leser erlaubt und mir diesen Doron Meyer Doos, dem ich auch einen Doppelnamen gegeben habe, ein bisschen aus der Wirklichkeit ausgeliehen, nämlich mit Daniel Cohn-Bendit, eine Figur gehabt, die geradezu typisch dafür steht. Ich habe nur den Lebenslauf ein bisschen verändert, was zu sehr lustigen Begegnungen bisher geführt hat, weil viele Leute tatsächlich Daniel Cohn-Bendits Lebenslauf gegoogelt haben und dann völlig empört vor mir standen und gesagt haben, aber der hatte doch gar keine Schwester. Das stimmt.
So ist das mit Fiktion, Wirklichkeit und ja. Wahrheit. Aber er ist schon ein Held. Also der
er ist schon ein Held, ja. Aber er kommt auch nicht ganz unkritisch weg, nicht? Mit den 68er Irrtümern, die es dort auch gab, bis hin zu groben Fahrlässigkeiten, um es mal so freundlich auszudrücken, werden sie auch alle benannt. Aber er ist trotzdem ein Duron ist ein großer Sympathieträger und eine ganz wichtige Figur in dem Buch.
Ihr Roman spielt auf unterschiedlichen Zeitebenen. Also Elise blickt zurück in die Zeit damals. Die Jetztzeit spielt auch eine Rolle. Es war die Zeit des Virus, heißt es an einer Stelle. Das ist die Jetztzeit, aus der Ich-Erzählerin ihren Sommer in Frankreich erzählt. Welche Rolle spielt denn da auch Corona in Ihrem Roman?
Es geht mir ja in all meinen Büchern, all meinen Geschichten immer darum, unsere Zeit festzuhalten. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, in dem uns das jeweilige passiert, geschieht. Das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Hier sind Drachen über Terroranschläge schreibe, dass das ein Buch über die Anschläge 2015 war, sondern das ist ein Buch über die Angst. Es ist eine Geschichte über die Angst. Da ist der aktuelle Anlass nur der Auslöser für eine ganz andere Geschichte, eine Frage, die dahinter steht. Das Gleiche zum Beispiel beim tadellosen Herrn Taft. Wenn da am Rande dieser Liebesgeschichte die Rede ist von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, dann geht es nicht ursächlich um Afghanistan, sondern es geht hauptsächlich um die Frage, wofür würdest du kämpfen? Und das ist eine Frage, die da drüber liegt und die auch schwer zu beantworten ist. Genau das Gleiche war natürlich hier auch. Man kann nicht, wenn man über den Sommer 2019 schreibt, an Corona vorbeischreiben. Aber gleichwohl kann man es natürlich auch nur streifen, weil wir ja noch lange nicht vom Ergebnis her schauen können. Also es kommt nur zur Sprache, dass die Welt danach stillstand nach diesem Sommer, dass es zu großer Vereinsamung, zur Ruhe kam. Das kann man nicht nicht nennen, aber man darf natürlich überhaupt nicht ein Ergebnis dieser Zeit nennen. Es geht also nur um eine Gefühlsdarstellung aus der Gegenwart.
Also ist der Sommer vor Corona noch. Und Sie sprechen da auch von einer Zeitenwende, vergleichbar mit historischen Zeitumbrüchen wie der Industrialisierung. Die Zeitenwende, die beginnt dann ja vor Corona noch. Warum meinen Sie, dass das so eine Zeit einer Zeitenwende ist?
Naja, das bezieht sich ja nicht nur auf Corona. Nicht Corona ist die Zeitenwende, sondern wir befinden uns tatsächlich in einer Zeit des Umbruchs. Das ist allerorten spürbar und sichtbar. Da sind die Stichworte die Digitalisierung und der Klimawandel. Das haben wir in dem Sommer 2019 ganz besonders deutlich gesehen in diesen zahllosen Demonstrationen überall auf der Welt. Die Leute sind auf die Straßen gegangen, egal wo auf der Welt, haben demonstriert, haben Fragen gestellt, haben die bestehende Ordnung in Frage gestellt. Da kann man schon deutlich merken, was diese beiden großen, gewaltigen Themen, die alle Menschen angehen, mit der Welt machen. Und deswegen ist das durchaus eine Zeitenwende. Die Digitalisierung durchaus vergleichbar, natürlich auf einer anderen Ebene, mit einer Zeit der Industrialisierung, wo sich für viele Menschen Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen, gesellschaftliche Bedingungen verändern.
Das ist das eine, die großen Themen. Das andere ist aber auch eine zunehmende Individualisierung. Sie sprechen davon, dass jeder seine Bedeutung in der Welt sucht. Wie meinen Sie das?
Es geht ja immer ein bisschen bei jedem Menschen um Sinnsuche im Leben. In den vergangenen Jahrzehnten ging es immer mehr darum, dieses Glück und diesen Sinn in sich selbst zu finden, in der Selbstoptimierung, in einem besseren Job, in einem schöneren Körper. Es ging weniger um die Gesellschaft, um die Gemeinschaft, sondern immer um sich. Aber man stellt ja dann schnell fest, dass das nicht der ganze Sinn sein kann, sondern dass noch irgendwas dahinter liegen muss.
Also nicht dieses Ich. Genau. Was wir auch in den sozialen Netzwerken, da sind wir wieder bei der Zeitenwende auch, nicht? Man dreht sich nicht mehr den Dingen zu, die man besichtigen oder bestaunen will, wenn man als Tourist unterwegs ist, sondern steht mit den Rücken zu den Dingen, um sich mit dem Schieventurm von Pisa oder was auch immer zu fotografieren.
Ja, und dass das nicht so wirklich sinnhaft ist, ich glaube, das wird immer deutlicher, wird immer klarer.
Redliche Lüge, das ist der Titel Ihres Romans. Jeder Mensch lügt jeden Tag. Das ist uns allen ja auch irgendwie bewusst. Fängt ja schon an, wenn man gefragt wird, wie geht's? Und dann sagt man ganz lapidar, ach ja, ganz gut, obwohl es einem vielleicht gar nicht so gut geht. Sie schreiben in Ihrem Roman, die interessante Frage sei die nach der Relation von Ehrlichkeit, also in welchem Verhältnis die Erfindung des Lügners zu seiner Wahrhaftigkeit, seiner grundsätzlichen Wertschätzung der Wahrheit steht. Zitat Ende. Warum ist das so eine wichtige, entscheidende Frage?
Naja, weil eine redliche Lüge ja immer im Auge des Betrachters liegt. Das ist White Lies, Black Truth. Was empfinde ich als redlich, wenn ich lüge? Wo denke ich, dass eine Lüge barmherzig, gnädig, freundlich, gut ist? Und wo denkt möglicherweise der Belogene, dass das sich überhaupt ganz anders verhält? Das hängt ja damit zusammen, wie wahrhaftig ich bin für denjenigen, den ich belüge. Wenn der grundsätzlich davon ausgeht, dass ich was Gutes wollte, dass ich ihm nichts Böses wollte, dann hat das mit meiner persönlichen Wahrhaftigkeit zu tun. Wenn der aber davon ausgeht, dass ich feige war, einfach bequem oder linkisch, irgendwas, dann ist das nicht mehr ganz so redlich. Also die redliche Lüge ist nicht eindeutig zu beantworten.
Also sie liegt denn auch sehr stark in der Subjektivität des Einzelnen. Das macht es dann kompliziert, oder?
Ja, aber das ist ja das, was mich in allen meinen Geschichten immer fasziniert. Das sind so Fragen, auf die es nicht eine klare, wahre Antwort gibt. Ja, das war beim letzten Buch mit der Frage des Glaubens. Woran glaubst du? Oder wofür würdest du kämpfen? Da gibt es nicht die eine Antwort, die richtig ist. Und genauso wenig kann man auf die Frage, gibt es eine redliche Lüge, die eine wahre Antwort geben, sondern das hat immer mit zwei Personen zu tun, mit dem Lügner und mit dem Belogenen.
Ja, und mit dem, was ich auch über mich selbst weiß. Und,
natürlich, wie viel also, Geheimnisse ja, ich muss es ja auch mit mir selbst ausmachen.
Und wie viele Ambivalenzen auch in mir selbst drin stecken. Also ich verhalte mich vielleicht einem Menschen ganz anders gegenüber einem anderen wieder ganz anders. Und wenn die beiden sich treffen, sagten die, mein Gott, das habe ich jetzt ganz anders erlebt. Nicht?
Das ja, aber so. Das ist das Spannende an den Menschen, finde ich.
Nie wissen wir alles voneinander, selbst wenn wir Jahrzehnte verheiratet sind. Aber wir wissen doch immer, wer wir sind. So ist das bei den Romanhelden Margot und Philipp. Und so scheint es ja auch im Leben zu sein. Aber schließt sich das nicht aus, zu wissen, wer wir sind und doch nicht alles voneinander zu wissen?
Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Ich glaube, dass man doch ein sehr klares Gefühl und eine sehr konkrete Ahnung davon hat, wen man da an seiner Seite hat, ohne alles über diese Person zu wissen. Natürlich gibt es immer wieder fürchterliche, geradezu tragische Ausnahmen, wo jemand aus allen Wolken fällt über die Wahrheit über jemand anders. Aber das ist meines Erachtens wirklich die Ausnahme. Ich glaube, im Gesamten haben wir doch ein relativ gutes Bild von dem Menschen, aus vielen Kleinigkeiten, aus vielen winzigen Gesten zusammengesetztes Bild, eine Idee davon, mit wem wir wirklich sind, ohne alles über diesen Menschen zu wissen. Denn Geheimnisse hat ja jeder von uns und die sind auch wichtig, auch gegenüber dem Ehepartner.
Sollte ein Ehepartner, wenn er das Tagebuch von seiner Ehepartnerin oder Partner irgendwo offen sieht und natürlich in großer Versuchung ist, würden Sie es lesen?
Nein, ich finde es ganz wichtig, genau das nicht zu tun. Nein, das ist erstens wäre das ja ein gemeiner Übertritt in
aber
die Privatsphäre.
Dann doch, das
naja, klar, ja klar, aber ich glaube, es ist viel klüger, das nicht zu tun.
Da spielt natürlich die Liebe eine sehr bedeutende Rolle, auch bei Philipp und Margot. Sie sind ein Paar, das sich noch nach vielen Ehejahren beispielhaft, rücksichtslos und auch zärtlich liebt. Welche Rolle spielt die Liebe und was ist das überhaupt?
Was die Liebe ist, das würde ich Ihnen liebend gern beantworten können. Aber die Liebe spielt bei Margot und Philipp eine ganz große Rolle, was insbesondere am Ende der Geschichte natürlich herauskommt. Das ist eine ganz tiefe Verbundenheit zwischen diesen beiden, die deutlich sichtbar ist für alle Außenstehenden, aber auch für die beiden unabdingbar. Also die ist nicht verhandelbar. Das ist so selbstverständlich, dass die beiden sich so nah sind. Das ist eine ganz besondere Form von ausschließlicher Liebe, die gar nichts anderes, also gar keine Gefahren von außen zuließe, um das Konstrukt der beiden zu zerstören.
Leider müssen wir uns jetzt hier beide auf die Zunge beißen, weil wir natürlich den Plot nicht verraten können, der das so ein bisschen aufschlüsselt, was da passiert, was auch an Enttäuschung oder an anderen Dingen passiert. Aber die Liebe, das dürfen wir schon verraten, die Liebe bleibt.
Ja, die Liebe bleibt.
Eine Rolle spielt auch die Frage, was uns im Leben lenkt, ob alles nur Zufall ist. Auch diese Frage stellt Elise, wenn sie darüber nachdenkt, ob alles im Leben auf etwas hinausläuft. Findet sie eine Antwort oder tut es das?
Nein, sie findet keine Antwort darauf, sondern beschäftigt sich immer damit, so wie wir alle uns immer wieder mit dem Zufall beschäftigen, der ja ein ganz großes, faszinierendes Element ist. Wie oft sagen wir, was für ein blöder Zufall, wenn wir irgendjemanden im Supermarkt treffen, an den wir gerade gedacht haben zum Beispiel. Und wie oft sind wir uns dann nicht mehr ganz so sicher, ob es sich nicht doch um eine Fügung handelt. Und auch darauf gibt es keine abschließende Antwort. Das liegt immer im Auge des Betrachters, ob ich etwas zur Fügung erhebe, weil es mir sehr wichtig erscheint, weil ich nicht für möglich halte, dass das einfach so geschehen ist, oder ob ich es als Zufall abtue, als gar blöden Zufall.
Aber ist das, was wir dann Fügung nennen, nicht vielleicht auch häufig ein Narrativ, das wir über die zufälligen Erlebnisse stülpen, um denen einen Sinn zu geben?
Naja, unbedingt. Zufall ist das Pseudonym Gottes, wenn er nicht selbst unterschreiben will. Das ist ein wunderbarer Satz von Anatole France, den kann ich nur unterschreiben. Und bei mir ist es genauso wie bei vermutlich allen anderen. Man nimmt immer gerade das her, was einem am besten passt in das Bild, wie man es sehen möchte.
Also Zufall oder Fügung?
Na, das ist situationsabhängig. Mal ist es Zufall, mal ist es Fügung.
Aber wir haben die Freiheit auszusuchen, wen oder was wir sehen wollen und wen oder was wir nicht sehen wollen. Welche Rolle spielt denn diese Freiheit?
Das ist, finde ich, die wichtigste überhaupt, die große Freiheit, die wir alle haben, hinzusehen auf Dinge, die vielleicht auch unbequem sind, auch auf Lügen, auf schwierige Situationen, auf Dinge, die uns sehr unangenehm sind und sehr wehtun können, oder wegzusehen. Und es gibt viele Menschen, die lieber wegsehen, die eine Idee davon haben, dass etwas nicht stimmt, etwas nicht in Ordnung ist, zum Beispiel in der Partnerschaft oder in der größeren Familie, in der Gesellschaft, in einer politischen Partei, irgendwas. Es mag egal wo sein. Und dann hat man die Wahl, hinzusehen. Und wenn man hingesehen hat, muss man natürlich auch eine Konsequenz daraus ziehen. Oder ein bisschen wegzusehen, so die Augen zu verschließen und zu sagen, naja, es ist jetzt, kann ich nicht auch noch drüber nachdenken. Und das ist eine große Freiheit und auch eine große Verantwortung, die man da hat.
Und dieses Wegsehen, das hat immer Konsequenzen. Das ist dann ja nicht weg, wenn man wegsieht, sondern das schlägt irgendwann immer zurück, oder?
Ja, also im persönlichen Bereich, glaube ich, kann man das sehr lange wegschieben und sehr lange verhindern, dass irgendwas zurückschlägt. Aber ja, wahrscheinlich früher oder später holt es einen ein. Im politischen Bereich ist es geradezu fahrlässig. Im gesellschaftlichen Bereich ist es furchtbar, wenn man nicht hinsieht, wenn irgendwo Unrecht, Leid vorherrscht und man sagt, ich schaue nicht hin, ich helfe nicht, ich mache nichts. Das sind alles Verantwortlichkeiten, die man hat, und man entscheidet im Grunde jeden Tag, wo sehe ich hin und wo nicht.
Von Buch zu Buch sind in meinem Kopf Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion verwischt. Sind die Geschichten, die ich erfunden habe, meine Wahrheit geworden, zur Entscheidung der Realität hier und da den Rücken zuzukehren? Und manchmal rede ich während des Schreibens mit meinen Protagonisten, was vermutlich so lange in Ordnung ist, wie ich keine Antwort von ihnen erwarte. Das sagt Elise, die inzwischen Romanautorin geworden ist, über ihr Schreiben. Gilt das auch für die Autorin Husch Houston?
Ja, also die sind mir schon sehr nah, meine Protagonisten. Die sind eine ganze Weile in meinem Leben und laufen in meinem Kopf um mich herum. Ich rede nicht wirklich mit ihnen, aber ich habe eine sehr deutliche Ahnung davon, was die sagen würden. Also mir ist sehr klar, wie wer antworten und agieren würde, selbst wenn es von dem abweicht, was ich ursprünglich für die Person vorgesehen hatte. Aber nein, ich rede nicht mit ihnen und ich erwarte keine Antwort.
Aber wie ist das mit der Entscheidung der Realität, hier und da den Rücken zuzukehren?
Ja, das ist eine gute Sache. Dann und wann, wenn man sich so mitten im Schreibprozess befindet, dann hat man so viel Realität und Gegenwart und alles vorher aufgesogen, dass es dann gut ist, einen Moment lang die Türen zu schließen und sich damit auseinanderzusetzen und ja, hinzusehen.
Aber die Frage, ob es eine redliche Lüge gibt, die bleibt offen.
Ich glaube, dass man große Sympathien für den Lügner in diesem Buch hegt und dass es vermutlich kaum eine Leserin oder einen Leser gibt, der sagen würde, nee, das kann ich nicht verstehen, dass das passiert ist. Das ist ungeheuerlich. Aber natürlich, wenn man ganz prinzipientreu und ganz streng darauf guckt, kann man diese Frage nicht beantworten. Dann bleibt eine Lüge eine Lüge. Aber ich finde, es gibt redliche Lügen.
Vielen Dank, Husch Houston. Vielen Dank für das offene Interview und vielen Dank für diesen erhellenden Roman, in dem es um nicht weniger geht als um die großen Fragen des Lebens, die Fragen nach Ehrlichkeit und Lüge, nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit, danach, was unsere Identität und unsere Freiheit im Leben ausmacht. Redliche Lüge, so heißt der Roman von Husch Houston. Das Buch ist im Berlin Verlag erschienen. Es hat 240 Seiten, kostet 20 €. Dankeschön.
Vielen Dank.